Deutschlandfunk Kultur Chormusik.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, einer der wohl bekanntesten evangelischen Choräle. In der Sendung Chormusik im Deutschlandfunk Kultur eröffnen wir das Jahr 2024 mit einem Jubiläum. 500 Jahre evangelischer Choral, 500 Jahre Gesangbuch. An jedem ersten Mittwoch im Monat widmen wir uns einem besonderen Aspekt im Rückblick auf 500 Jahre Choral. Natürlich fehlt auch der Ausblick nicht. Und besonderes Augenmerk verdienen die großen christlichen Feste, Ostern und Weihnachten. Wir wandern durch die Jahrhunderte. Mein Name ist Ruth Jarre. Ich freue mich sehr, dass uns ein Experte und begeisterter Sänger und Chorleiter durch diese Reihe führen wird, Klaus-Martin Breskott, Musikbeauftragter im Kulturbüro der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, den ich jetzt im Studio begrüße. Herzlich willkommen, Herr Breskott.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Eine 12-teilige Sendereihe bietet viel Platz, tief ins Thema einzusteigen, viel Musik vorzustellen, auch ganz unterschiedliche Musik. Das mag man vielleicht im ersten Moment gar nicht ahnen. Welchem Ereignis haben wir denn dieses 500-jährige Jubiläum konkret zu verdanken?
Ganz konkret beziehen wir uns auf eine Herausgabe der ersten Lieder, Chorliederbücher vor 500 Jahren. Es ist ganz spannend, dass es doch ein paar Jahre brauchte, ehe man das so richtig quasi auf die Reihe bekommen hat, das mehrteilig herauszugeben. Aber 7 Jahre nach der Reformation war dann entsprechend die Zeit dran und dann kamen gleich mehrere Liederbücher raus. Und das ist ganz schön, weil man damit ja letztlich eigentlich auch so die Tradition der Chorliederbücher begonnen hat, die es bis heute gibt.
Also logischerweise würde ich jetzt sagen in Wittenberg, aber eben auch eins in Erfurt, also zwei verschiedene Bücher tatsächlich.
Es waren sogar 3, 2 in Wittenberg, 1 in Erfurt.
Diese Bücher sind tatsächlich die ältesten Chorliederbücher in Muttersprache. Das war ja ein entscheidender Aspekt der Reformation. Deswegen sind natürlich auch diese Lieder so entscheidend, diesen Gedanken weiterzutragen. Das begründet aber eben auch, sagen Sie, den Beginn einer europäischen Singebewegung. Wie kann man sich das vorstellen?
Bis dato war das Singen ja eigentlich eines, was entweder im Wirtshaus oder in der Kirche, beides Mal aber immer jemandem zugehörte, also einem Bänkelsänger oder den Mönchen.
So. Die Gemeinde hat gar nicht gesungen.
Die Gemeinde hat zugehört. So. Und plötzlich hieß es, alle machen mit. Und das ist ein ganz wesentliches Element von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft stiften auch dieses gemeinsame Singen, eben auch in der Mehrstimmigkeit dann und so weiter und so fort. Und insofern hieß es, es war die erste Singebewegung, weil sie plötzlich die Leute mündig machte, nicht nur im Gespräch, sondern vor allem im Singen, im gemeinsamen Tun. Und es ist ja das Schöne, dass man eben eigentlich nur im Singen auch gemeinsam den Mund auftut. Sonst muss es man schon nacheinander tun, sonst funktioniert es nicht.
Es gibt ja entscheidende Lieder eigentlich für die Reformationsbewegung, die Martin Luther ausgelöst hat. Es gibt einige Lieder, die eben mehr sind als Choräle, die man halt irgendwie kennt. Die sind ja eigentlich auch solche, wie soll man sagen, Manifeste. Eins davon ist Eine feste Burg. Welche Bedeutung hat das für Sie? Ich meine, das wird immer am Reformationstag natürlich gesungen. Es gibt verschiedene, also alle möglichen Fassungen eigentlich von diesem Lied. Ist das für Sie ein Choral oder ein Kampflied?
Also ich glaube, es war zumindest ein Kampflied, wobei auch das natürlich ein von uns ausgedachter Begriff ist. Damals war, glaube ich, in erster Linie ein Abgrenzungs- und ein Neuorientierungslied. Nämlich das Alte wollen wir nicht und das Neue brauchen wir und das müssen wir auch klar bekennen. Also es war auch ein Bekenntnislied, sagen wir es mal so. Und in dieser Form von Bekenntnis ist es, glaube ich, auch dieses Manifest geworden, was bis heute trägt. Also das Spannende an diesem Choral ist, dass er entsprechend in allen Jahrhunderten gesungen wurde, immer wieder zum Bekenntnislied wurde und entsprechend auch alle großen Komponisten der Zeit sich immer wieder daran versucht haben und immer neue Sätze hinzugefügt haben.
Schnee.
Ein feste Burg ist unser Gott. 4 Strophen, 2 davon im Satz von Hans-Leo Hassler, 2 von Heinrich Schütz. Klaus-Martin Breskott leitete das Athesinos-Konsort. Und Herr Breskott, Sie sagten eben schon, dass dieser Choral durch die Jahrhunderte immer weiter von Komponisten bearbeitet wurde, bis heute. Wir sprachen auch eben schon von der Funktion, die Choräle haben. Welche Funktion hätte dieser Choral?
Ich glaube, wie gesagt, dass er in erster Linie als Bekenntnislied fungiert hat, weil er einfach das Neue suchte und versuchte, den Menschen auch die Kraft mitzugeben, zu sagen, wir schaffen es, wir machen es, wir sind in unserer Sprache, in unserem Glauben. Und was wir heute darüber denken, ist ein bisschen zwiegespalten. Am Reformationstag ist es eher ein Erinnerungslied. Mhm. Denn wir sind doch ökumenischer aufgestellt, glücklicherweise heute wieder, und denken gemeinsam und brauchen eigentlich nicht den Kampf untereinander, sondern wenn, dann den Kampf miteinander für das Gute überhaupt.
Trotzdem war es ja damals neu, dass man auch die Botschaft tatsächlich in seiner Muttersprache hörte. Also dass man direkt verstehen konnte, was gesagt wird, und eben auch gleich mitsingen konnte oder mitsprechen konnte in der Muttersprache. Das bedeutet, dass das Chorliederbuch natürlich irgendwie auch so eine Art singende Ergänzung zur Bibel war, oder?
Ja, das ist ganz spannend, dass man eigentlich sagen konnte, es war ein regelrechter Bibelersatz für die Leute. Das war ja nur auch nicht was Erschwingliches wie heutzutage eine Drucksache, aber trotzdem eben etwas, was man sich schnell einprägen konnte. So. Es gab ja die Bibel als Bilderbibel in der Kirche, aber die konnte man nicht mitnehmen, diese Bilder, nur im Kopf. Und im Kopf ließ sich aber eben auch das Lied mitnehmen. Mhm. Und das ist das Schöne, dass man irgendwie eine gute Melodie, wenn man sie gehört hat, hat man sie im Kopf mit dem Text dazu. Ja, und das ist letztlich ja auch das Schöne, dass diese Lieder etwas waren, was für den ganzen Tag zuträglich war. Das ist auch die Vielfalt, die dieses Choralbuch damals schon abbildete, nämlich, dass etwas für den ganzen Tag da ist, also fürs Gemüt, für den Morgen, für den Abend, für alle Lebenslagen letztlich. Und deswegen diese Wichtigkeit ja auch dieses Chorliederbuch, das Gesangbuch letztlich trägt bis heute hin.
Und auch tatsächlich die Aktivität des Gemeindemitglieds sozusagen in den Vordergrund stellt. Also, dass man eben sich selber beteiligen kann, dass man mitsingen kann, dass man nicht nur darauf angewiesen ist, dass von vorne was kommt und man muss schweigen dazu.
Ja, man kann sich selbst ausdrücken durch den Choral. Das ist eben ein Empfindungslied, ein Traditionslied, ein Erweckungslied, ein Gemeinschaftslied, ein Lebenslied. Es ist einfach ein Lied für alle Lebenslagen, als Erinnerungs-, Bewegungs-, Ermunterungs-, Abendlied, Morgenlied, alles, was geht, findet sich im Choral wieder. Und insofern hat man als Gemeindeglied oder als singfreudiger, als seelenfreudiger Mensch letztlich, kann man immer etwas auf der Zunge haben, um zu loben, zu danken, sich selbst auszudrücken und einfach im Singen zu sein.
Wir haben ja für dieses Jahr in jedem Monat eine Sendung zum Choral durch die 5 vergangenen Jahrhunderte, mit einem Ausblick auch natürlich mit Schwerpunkten auf den großen Festtagen, auch auf wichtigen Zeiten wie der Passionszeit. Und natürlich wollen wir in diesem Auftakt für dieses Jubiläumsjahr auch so ein bisschen die besonderen Höhepunkte vorstellen. Natürlich kann man Johann Sebastian Bach, egal was er gemacht hat, aber eben auch auf diesem Gebiet als einen absoluten Höhepunkt in dieser Hinsicht bezeichnen. Den nächsten Choral, den wir hier gleich hören werden, ist unter anderem eigentlich in einer Bearbeitung von Bach zu hören. Warum dieser?
Warum dieser Choral? Nun, danket alle, Gott ist eigentlich einer der schönsten Loblieder. Es ist hier eben nicht mehr das Bekenntnislied, das Lutherische, das sich erst einmal in der Abgrenzung befindet und sich selbst stärken muss, sondern das geht ganz in der Freude auf, dieses Lied. Und das ist etwas ganz Besonderes, was man entsprechend zu Festtagen, aber auch zum eigenen Fest singen kann. Und entsprechend ist auch Johann Sebastian Bach der es am freudigsten zu Wege bringt. Weil er natürlich als barocker Komponist, und wir sagen ja, Barock ist eigentlich die Hochzeit des Klangs, entsprechend dieses Jubel auch am Fantastischen zu Wege bringt.
Thank you.
Der Choral Nun danket alle Gott, und zwar im Satz von Johann Sebastian Bach und auch im Satz von Johann Pachelbel. Da kann man ganz deutlich hören, wer was geschrieben hat. Das heißt nicht, dass eins besser ist oder schlechter, sondern es sind ja auch einfach Entwicklungen, musikalische, es sind persönliche Statements vielleicht auch der Komponisten. Und das ist auch etwas, was Sie, Herr Breskott, in der Vorbereitung dieses Jubiläumsjahres doch sehr verfolgt haben. Sie haben viele Aufnahmen neu gemacht mit Ihrem Ensemble, dem Artesinus-Konsort, das wir hier auch in dieser Sendung durchweg hören, und immer auch zugesehen, dass sie eben nicht einfach verschiedene Sätze beim Schneiden hinterher zusammenbauen, sondern tatsächlich ein Lied aufnehmen in verschiedenen Sätzen, also die Strophen sozusagen auf die Komponisten verteilt. Was war der Gedanke dabei?
Wenn man sich die Komponisten und ihre Kompositionen zu den Chorälen ansieht, dann stellt man fest, dass sie entsprechend Schwerpunkte setzen für sich. Also bei Bach sieht man ja ganz oft, dass er natürlich entsprechend eine Strophe rauszieht für eine ganz bestimmte Kantate. Und wir wissen, aha, okay, er wollte diesen Text speziell nutzen. Und so geht es bei ganz vielen Komponisten entsprechend auch. Und wir haben uns über die Texte gebeugt und geguckt, welcher Satz entspricht nach unserem heutigen Verständnis am ehesten dem und dem Text. Und insofern haben wir entsprechend immer Choralcollagen, Choralmotetten quasi zusammengebaut, die wir dann entsprechend zum Klingen bringen, um damit aber auch die Vielfalt zu ermöglichen des Hörens, dass man über den Text auch in die Musik hineingeht und mitkriegt, wie sich die Komponisten tatsächlich damit auseinandergesetzt haben und nicht nur gesagt haben, wir machen mal, sondern dieser Text ist unser, speziell für diese Komposition.
Das heutige evangelische Gesangbuch ist ja ein sehr dickes Buch. Das ist natürlich im Laufe der Jahrhunderte auch noch gewachsen. Und wird auch heute noch immer erweitert. Leider fallen manchmal ganz alte, wunderbare Sachen raus. Dafür kommen neue mit hinein. Es gibt gewissermaßen eine Aufteilung, also die dem Kirchenjahr folgt, aber eben auch bestimmten Thematiken. Was ist davon in diesen ersten Büchern, den ersten Gesangbüchern, schon zu finden? Oder war das tatsächlich so eine Sammlung, wo man einfach alles reinwarf, was man hatte?
Also ganz zu Beginn ging es, glaube ich, tatsächlich erstmal um die Sammlung. Bekenntnislied und deutschsprachig. Das war erstmal der Anfang von allem. Aber es ging dann doch sehr schnell auch wirklich dann auch in die Orientierung, was ist wofür gut. Das Loben, das Klagen, das Danken, der Trost, dann die Tageszeiten, die Kirchenjahreszeiten und plötzlich hat sich das ganz schnell entwickelt zu einem riesen Konvolut. Wir haben heute in den Gesangbüchern zwischen 500 und 700 Chorälen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist also so dicke Bücher mit so viel Liedgut gibt es wirklich selten, um nicht zu sagen gar nicht außerhalb des Choralbuches oder Chorgesangbuches. Und zwischenzeitlich gab es aber Sammlungen, die bis auf 3200 Lieder anwuchsen. Also Albert Knapp, einer der großen Sammler des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, hat sich da bemüßigt gefühlt, mal alles aufzunehmen und zu sammeln. Und dann kommen solche riesen Konvolute heraus, die ein wahrer Schatz sind. Also sprachlich, wie natürlich auch in den Melodien und so weiter. Das ist sehr, sehr vielfältig. Und es macht eben Spaß, sich darin zu tummeln und zu sehen, was eigentlich alles schon mal da war, was manchmal auch seine Zeit hatte. Und was eben aber auch zurecht weiterläuft und wo man merkt, dass die Kraft der Musik, die in den Dingen steckt, eben weit über das Wort hinausgeht und diese Musik tatsächlich eine Form von Ewigkeit auch generiert.
Auch wenn man es verändert. Also es gibt ja immer auch Umdichtungen oder neue Texte auf alte Lieder oder umgekehrt und natürlich auch neue musikalische Formen und man erkennt es trotzdem immer wieder, oder?
Ja, das ist das Schöne, dass diese Möglichkeiten, die der Choral bietet, die ja sehr flexibel sind, weil es eben so kleine Strukturen sind eigentlich, mit denen man immer neu arbeiten kann, es immer ermöglichen, Texte neu zu bauen, umzubauen. Und dazu gehört das, so hat der Choral ja selbst angefangen, als Kontrafaktur aus dem Minnelied, aus dem Bänkellied heraus.
Also Kontrafaktur, muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ist dann sozusagen ein neuer Text auf eine altbekannte Melodie, die dann eventuell eben aus einem weltlichen Umfeld plötzlich in ein geistliches wandert. Und umgekehrt.
Und umgekehrt, genau. Also meistenteils war es natürlich zu Luthers Zeiten genau der Weg so rum, dass man das aus der Kneipe in die Kirche holte.
Die Leute kannten das schon, machen wir
genau,
gleich so weiter.
Genau. Also ganz geschickter Umgang, um einfach das Bestmögliche zu nutzen. Das war auch gar kein Problem. Genauso wie ja die Komponisten auch untereinander, gerade während der Barockzeit und so weiter, freudig miteinander spielten und jeder nahm das Beste vom Nachbarn mit und machte wieder was draus. Also das war kein Problem offensichtlich. Und es ist auch gut so, dass es kein Problem war, weil natürlich dadurch die Möglichkeit gegeben war, dass alles Bekannte wirklich auch wieder zu neuem Bekannten erwachsen konnte.
Ganz wichtig sind natürlich auch Dichter, berühmte Dichter der jeweiligen Zeiten, die eben auch auf diesem Gebiet tätig waren. Also zum Beispiel Paul Gerhardt ist einer der wichtigen Dichter. Es gibt noch weitere in verschiedenen Jahrhunderten, mit denen die Komponisten auch ganz eng zusammengearbeitet haben, vielleicht auch zum Teil auf sie zugegangen sind oder umgekehrt. Welche Rolle spielt das wirklich, dass es auch wirklich Literatur war und ist?
Ja, das ist gerade in der Zeit, an der Anfangszeit sehr, sehr wichtig. Und man sieht, dass die bedeutendsten Dichter der Zeit sich wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und nicht nur, weil es eben en vogue war, dass man noch geistlich dachte, sondern weil es ihnen wirklich auch ein Bedürfnis war, das auch umzusetzen in eine hohe sprachlich Finesse Sprache, die einfach wirklich etwas Besonderes mit sich bringen konnte. Und das merkt man über die Jahrhunderte bis in die Romantik hinein. Also wenn man zu Eichendorff dann wiederkommt, der sich eben auch damit auseinandergesetzt hat und auch mit einer großen Kraft und Feinfühligkeit ein neues geistliches Lied geschaffen hat, dann merkt man, dass es den Leuten immer ein Bedürfnis war, diese Form des geistlichen Liedes, des Chorals neu zu beleben und damit eben auch wirklich auch für Gemeinde, für Chor wieder neue Möglichkeiten zu schaffen, immer lebendig dran zu bleiben an dem Thema.
Wir Gott in Nacht.
Wer nur den lieben Gott lässt walten, im Satz von Georg Neumark und von Felix Mendelssohn Bartholdy. In der Chormusik im Deutschlandfunk Kultur eröffnen wir das Jubiläumsjahr 500 Jahre evangelischer Choral. Die ersten Gesangbücher wurden 1524 gedruckt und wir lassen uns durch das Jahr begleiten mit je einer Sendung im Monat von Klaus-Martin Breskott. Dieses hier ist die Eröffnungssendung, in der wir so ein bisschen den Ausblick wagen, was noch kommt in diesem Jahr. Die Frage ist natürlich auch, welche Rolle Choräle eigentlich heute noch spielen. Also wer singt, wo wird gesungen, wie wichtig ist das noch und wie begegnet Ihnen denn eigentlich so in Anführungszeichen das Publikum, wenn es nicht die Gemeinde ist? Mit welchem Verständnis? Kennt man die Choräle noch oder nicht mehr?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, das Choralsingen heute noch sehr, sehr stark verankert, natürlich im Gottesdienst, ganz klar, und glücklicherweise eben auch im Konzert. Darüber, dass es so tolle Musiker gibt und Komponisten, die eben entsprechend dafür geschrieben haben und die Sänger und Sängerinnen, die es verwalten, im positiven Sinne verwalten, weil sie es immer wieder ins Konzert tragen und den Leuten damit auch in die Ohren bringen. Man merkt schon, dass es ein rückläufiges Verhalten gibt beim Choral und trotzdem auf der anderen Seite wieder die Beschäftigung damit zunimmt und eben mit der Beschäftigung auch wieder eine neue Lust, weil man merkt gerade diese alten Melodien, diese klaren Strukturen, die da sind, die schaffen so eine Beheimatung, die etwas Besonderes hat, die trägt besonders und die kann man auch nicht vergleichen. Also nichts gegen den guten Schlager, aber der ist irgendwann überlebt und manche Choralmelodien schaffen es trotzdem über die Jahrhunderte und das tun sie eben nicht aus Zufall, sondern weil sie tatsächlich so eine Innigkeit, so eine Melodiosität haben, die besonders ist. Nicht umsonst ist letztlich ja auch das Choralsingen als Eintrag im immateriellen Kulturerbe verankert worden, weil man spürt und weiß, dass das etwas ist, was die Generationen vor uns getragen haben, um es uns wirklich zu schenken und wir auch in der fröhlichen Pflicht sind, damit weiter umzugehen. Und insofern hoffe ich mal, dass der Heimathafen des Chorals, also der Gottesdienst, so groß ist und bleibt, dass auch der Choral sich darin nicht nur tapfer hält, sondern es entsprechend auch wieder nach außen trägt, weil man gerade über Kontrafakturen, über neue Lieder doch immer wieder die Möglichkeit hat, ihn eben auch aus den Kirchenmauern herauszutragen in die Landschaft.
Der Boden verbrennt.
Die güldene Sonne, auch ein sehr bekannter Choral in dieser Auftaktsendung zum Jubiläumsjahr 500 Jahre evangelischer Choral, haben wir uns auf die quasi Highlights beschränkt, um einen Ausblick zu geben. Die güldene Sonne ist aber auch gleichzeitig ein Hinweis, Sie sprachen eben von dem Überspringen von Kirchenmauern, dem genau dieses gelingt, denn das ist ja eigentlich auch ein Tageszeitlied. Also es gibt Abendlieder, es gibt Morgenlieder und das erweitert sozusagen den Kreis von kirchlichem Choral und man singt ihn aber trotzdem.
Ja, das Schöne ist eben, dass eigentlich so spätestens mit der Romantik wieder der Choral eigentlich auch wieder wirklich durch die Kirchenmauer dringt und in die Freiheit der Chorwelt hineinläuft und entsprechend alle Chöre auch geistliche Chormusik singen, auch Chöre, die sich von sich aus erstmal nicht dezidiert damit beschäftigen, aber sie kommen nicht drum herum und sie spüren einfach die Kraft der Musik, die sie trägt und nehmen entsprechend auch das geistliche Lied gut gerne mit. Das ist ganz schön. Also man merkt eben ja auch, wie man, wenn man von dem ersten Gesangbuch wieder als Wurzel denkt, wo erstmal ganz klar war, da gibt es einfach nur ganz schlichte, aber schon kunstvoll ausgearbeitete Choräle, so in klassischen Sätzen. Plötzlich gibt es dann eben Choralmotetten, gibt es verschiedene Komponisten, die es aufbauen. Dann kommt plötzlich das geistliche Lied in der Romantik dazu, das sich entsprechend bis in das neue geistliche Lied der Jetztzeit hineinspringt. Und dann gibt es natürlich entsprechend auch ganz andere Facetten, die diese Lieder mit aufnehmen, bis in den Jazz hinein. Und das ist eben auch eine ganz tolle Geschichte, dass gerade die Jazzer und Jazzerinnen wieder bevorzugt sich auf diese alten Melodien stürzen, weil sie merken, das ist so ein Fundus, so eine Schatzkammer, so ein Steinbruch an tollen Melodien, dass man mit denen wieder ganz neu reingehen kann in dieses Universum Choral.
Was Sie auch gemacht haben. Sie arbeiten auch immer gerne mit ganz bestimmten Jazzern zusammen, auch schon über mehrere Jahre. Wir haben auch ein Konzert aufgenommen im vergangenen Herbst und Sie haben tatsächlich auch für diese Reihe ein neues Konzept entwickelt oder eben auch selber gedichtet gemeinsam und Jazz-Improvisationen eingebaut.
Ja, ich glaube, dass die Freiheit, die der Choral in seiner kleinen Form bietet, eben eigentlich das Geschenk für den Jazz ist und andersrum die Jazzer genau spüren, dass sie zusammengehören, der Choral und diese Form, weil sie tatsächlich so viel Verbindung haben und die Möglichkeiten, die die Choralmelodien bieten, eigentlich im Jazz ihr komplettes Zuhause finden. Also diese Freiheit, die sie generieren, die ja auch letztlich im Hochbarock viel genutzt wurde, als es so in das Instrumentale reinging, als man wirklich diese ewigen schönen Girlanden an instrumentaler Musik da eingeführt hat. Das alles machen ja die Jazzer heutzutage auch wieder mit dem Choral. Und genau das ist die Lebendigkeit, die Choralmusik ausstrahlt und die Jazzer eben entsprechend ja, in die Welt tragen. Und das ist eine tolle Sache, weil wir das entsprechend auch in unseren Choralkonzerte mit einbauen und spüren, das Alte und das Neue liegt so dicht beieinander und hat entsprechend irgendwie auch so eine gegenseitige Fühlung, die wir entsprechend einfach nur nutzen und sagen, wir geben eigentlich so quasi den Urgrund singend vor, also die alte Melodie des 15., 16. Jahrhunderts und dann fließt daraus plötzlich die Jetztzeit über die Jazzmusik.
Und selber singen ist ganz entscheidend, auch im Übrigen für den Nachwuchs. Ich glaube, Kinder singen ja eigentlich alles, was man ihnen so gibt. Auch da müsste man sicherlich irgendwie einfach loslegen, wenn es nicht schon passiert.
Ja, ich bin mir sicher, dass es bei den Kindern gerade wichtig ist, dass die mit diesen Chorälen wieder aufwachsen. Und ich spüre auch bei ganz vielen ChorleiterInnen, mit denen ich so zu tun habe, die ich im Moment auch sehr viel interviewe, weil ich nicht aus Sorge, dass es nicht mehr geht, sondern um der Wichtigkeit willen, dass sie auch alle wieder in dem Nachwuchs aktiv sind, mich umhöre, dass die alle auch die Choräle mit einbeziehen in ihre Arbeit mit Kindern. Gerade also mit Kleinen, wo sie schon sagen, der Anfang sind Melodien aus dem Weihnachtsoratorium, wo sie schon das Gefühl für die große Musik bekommen, aber im Kleinen schon mitwirken können und entsprechend auch mit diesen kleinen Formen immer wieder Einsingeübungen und so weiter und so fort nutzen, aber damit quasi schon den Choral so ja, in die Wurzel der Kinder legen, dass die eigentlich damit wieder aufwachsen. Das ist eine ganz tolle Sache und auch ganz wichtig, wie ich finde.
Zum Schluss noch ein Ausblick auf die zweite von 12 Folgen dieser Sendereihe. Da geht es um Entstehung und Entwicklung von Kontrafakturen. Wir haben es eben schon ganz kurz erwähnt. Und bevor wir tatsächlich ein ganz besonders berühmtes Lied hören werden, Klaus-Martin Breskott, geben Sie uns noch einen kleinen Ausblick auf das, was uns erwartet.
Also wir werden in den kommenden 12 Monaten, die vor uns liegen, dieses neue, unbeleckte junge Jahr, uns einfach dem Choral in ganz verschiedener Form nähern. Wir gehen ihm geschichtlich nach, das heißt, wir folgen der Entwicklung über die Kontrafaktur, dann über die ganz besonderen Formen im Frühbarock, im Barock und so weiter. Also sprich einfach der klassischen musikalischen Entwicklung, aber dann vor allem auch der Form, wie der Text sich ändert, wie die Komponisten verschieden drauf gucken, wie eben aus dem Kampf- und Bekenntnislied des Anfangs, wie wir es eben hatten bei Ein feste Burg ist unser Gott, plötzlich das Empfindungslied wird, das freie Lied, das Seelenlied wird. Und wie die Dichter entsprechend mit großer Freude sich damit beschäftigen und Lust haben, weil sie spüren, der Freiflug der Seele gelingt auch nur, wenn wir uns mit dem Freiflug zwischen Himmel und Erde beschäftigen. Wenn wir also Gott und Welt in unser Lied mit hineinnehmen und die Freiheiten des Chorals nutzen als geistliches Lied, und ihm entsprechend auch die neue Möglichkeit mitgeben, dass es nicht nur ein Gotteslob, sondern auch ein Menschenwesen zeigt, wie es fühlt und wie es im Lied aufgeht. Und das ist eigentlich auch das, was wir in den nächsten 12 Monaten begucken. Von wo nach wo laufen wir durch die 500 Jahre? Was beschäftigt die Dichter? Wie gehen die Komponisten damit um? Und wie wird aus ein Choral mein Choral?
Und aus dem Weg.
Einer der berühmtesten und beliebtesten Choräle, Der Mond ist aufgegangen. In Sätzen von Adolf Seifert und Max Rieger, gedichtet hat Matthias Claudius. Das Artesinus-Konsort sang unter der Leitung von Klaus-Martin Breskott. 500 Jahre evangelischer Choral. Dieses Jubiläum feiern wir im Deutschlandfunk Kultur mit einer 12-teiligen Reihe in der Sendung Chormusik. An jedem ersten Mittwoch im Monat widmen wir uns einem bestimmten Aspekt, einer Epoche oder einem kirchlichen Fest. Mit Klaus-Martin Breskott, der nicht nur Sänger und Chorleiter ist, sondern auch Musikbeauftragter im Kulturbüro der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die ersten 4 Folgen werden ab der kommenden Woche bereits im Netz abrufbar sein, in der DLF-Audiothek und unter deutschlandfunkkultur.de sowie über die Seite der EKD. Der 2. Teil am 6. Februar lautet »Auf dem Weg in die Selbstständigkeit – Choräle als Kontrafakturen«. Am Mikrofon war Ruth Jarre.